Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser tägliches Format Investments und Exits. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was die ja vor allem VC-Welt bewegt. Heute großartige Themen, die David Fischer mitgebracht hat von H3 Capital, der mal wieder in Vertretung von Jan Mitschaika hier zu Gast ist. Ich will jetzt gar nicht werten, wer mir lieber ist, aber auf jeden Fall könnt ihr euch heute wieder auf ein tolles Gespräch freuen. Wir haben nämlich eine tolle Runde besprochen, bei der H3 Capital auch mit beteiligt ist, und wir haben einen ja wirklich sehr imposanten neuen Fonds besprochen, der ja, ich würde sagen, vor allem Mut und Optimismus ausstrahlt. Beides super Themen. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben parallel zu unserem täglichen, sehr beliebten Newsletter, der ja quasi die wichtigsten Startup-News des Tages seit mehreren Jahren jeden Morgen zusammenfasst und ja wirklich auch sehr gut ankommt, haben wir jetzt einen weiteren Newsletter gestartet zum Thema Investments und Exits. Der kommt zweimal die Woche und ja, flankiert eigentlich diese Sendung hier ziemlich gut mit weiteren Finanzierungsrunden, die ihr nicht verpassen solltet. Es tut sich ja wirklich sehr, sehr viel. Von daher ein toller Service, kann man einfach kostenlos ausprobieren auf www.startupinsider.de. Ja, kann man auch jederzeit wieder abbestellen. Von daher einfach mal jetzt kurz beim Hören vielleicht vorbeisurfen und abonnieren. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommt, wie gesagt, ein tolles Gespräch mit David Fischer von H3 Capital.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön, ja, wieder hoher Besuch hier im Kanal. David Fischer ist wieder hier von H3 Capital. Hallo David.
Hallo Jan, ja, freut mich mal wieder hier zu sein.
Ja, freue mich auch sehr.
Insbesondere so schnell.
Genau, wollte ich gerade sagen, ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Aber wir gönnen dem Jan auch seine freie Zeit. Heute wieder eine Vertretung von Jan Mitschaika. Wenn er so weitermacht, dann würde ich sagen, ist Staffelübergabe bald angesagt, ne? Aber eins nach dem anderen. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du da bist, ja. Ganz großartig.
Vielen Dank. Ja, beim nächsten Mal kannst du ihm sagen, dass er in meiner Vertretung da ist.
Das ist auch schon cool. Aber du hast auch wirklich geile Themen mitgebracht, muss ich sagen. Eins von euch sogar, echt ein Knallerthema. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen in die Themen, ein paar Sätze zu euch, ne?
Gern. Wer sind wir? HV Capital. Investieren seit weit über 20 Jahren in Startups. Achte Vorgeneration, 530 Millionen. Early und Growth Team. Ich bin Teil des Early Teams. Das heißt, alles Checks von 500.000 bis zu knapp 10 Millionen initial. Und genau, wir investieren in alles, was groß werden kann. So habe ich es ein bisschen getauft und freu mich darauf, wenn sich viele Gründer bei mir melden.
Und ich finde, dass wir investieren in alles, was groß werden kann. Das passt eben zu der Runde, die wir heute besprechen. Bin gespannt, wie groß es wird. Ja, müssen wir gleich mal im Detail auseinander dividieren. Aber erzähl doch mal, mega cool, ESA Aerospace.
Ja, ESA Aerospace hat heute die größte Deep-Tech-Runde Europas dieses Jahres announced. Oder wie mein Kollege mich darauf hingewiesen hat, auch die größte Space-Tech-Runde. Eine 155 Millionen Series C, komplett Equity, ja, um die weltweite Nachfrage zum Zugang zum Weltraum zu bedienen. Ich bin wahnsinnig beeindruckt vom Team, von der Runde und freue mich sehr, denn das ist eins unserer Portfolio-Firmen, wo wir in der letzten Runde eingestiegen sind und die es dann auch geschafft hat, in aktuell turbulenten Zeiten sehr viel Risikokapital einzusammeln. Und ich freue mich auf die Zukunft und freue mich dann hoffentlich weniger als 12 Monaten die erste ESA Aerospace-Rakete bewundern zu dürfen, wie sie abhebt.
Ja, genau. Also es ist noch keine Rakete abgehoben, das muss man sagen. Also das Risiko wird da tatsächlich, ne, also wird der Name Risikokapital seinem Ruf gerecht, würde ich sagen. Trotzdem mal, als ich zum ersten Mal über die gehört habe oder von denen gehört habe, habe ich gedacht, es gibt doch SpaceX, warum braucht man jetzt ESA Aerospace?
Ja, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Nur was ich glaube, hier als erstes immer anmerken will, ist, dass so ein Thema gerade in Europa wahnsinnig relevant ist. Wir als Ingenieursstandort in Deutschland sollten nicht alle Themen kampflos den USA überlassen. Und ich glaube, hier hat man ehrlicherweise zu lange geschlafen. Und dann gerade so ein Thema jetzt aus Europa zu bedienen, den Standort und auch hier die vorhandene Technik zu nutzen, ist einfach extrem wichtig. Und ich glaube, das ist, was ESA Aerospace in Zukunft machen wird. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass man jemanden hat aus Deutschland, der das lokal hier produziert, in Europa die Rakete abheben wird. Und ja, so einfach, glaube ich, eine extrem hohe Daseinsberechtigung hat.
Ich unterschreibe das alles, ne? Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Also ich bin da total bei dir und ich glaube auch tatsächlich, wir müssen viel tun für die Souveränität von Deutschland und Europa. Zeitgleich könnte man mit dem Argument natürlich jetzt jedes Business aus den USA, was irgendwie so datenrelevant ist und so weiter oder irgendwie infrastrukturrelevant ist, eigentlich copy-paste und sagen, das brauchen wir da, da brauchen wir quasi das Pendant dazu in Europa. Ne? Also man könnte ja sagen, wir brauchen Twitter, wir brauchen Google, wir brauchen AWS und so weiter. Ist das dann hinterher so ein Weg, den du sehen würdest?
Nee, ich glaube, hier ist ehrlicherweise ist der Weg nochmal eine andere, weil du willst auch einfach keine komplette Abhängigkeit haben zu einem Player in den USA. Und ich glaube auch in ja so makroökonomisch turbulenten Zeiten will man, glaube ich, auch da einfach die europäische Raumfahrtindustrie stärken. Ich glaube, was einfach über viele Jahrzehnte nie getan wurde. Aber wenn man sieht, wie groß der Markt ist, wie hoch die Nachfrage ist, und die Nachfrage kann auch nicht in SpaceX alleine bedienen, dann ist das genau der Punkt, warum ich sage, wir brauchen da auch einen starken europäischen Player, um auch einfach die Grundnachfrage für Space Raketen abzudecken. Und ich glaube, das ist einfach die extreme Wichtigkeit da drin, dass man ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und einfach auch Flexibilität da braucht.
Ich spreche ja hier regelmäßig mit dem Lukas Leitner von Lakestar zum Thema Space Tech und ich hatte offen gestanden vorher, also der ist ausgewiesener Space Tech Experte, wirklich so total Deep Tech, ganz tief drin. Mir war vorher gar nicht bewusst, wie groß dieses neue Marktfeld oder diese Opportunities, die da im Weltraum lauern, wie groß die wirklich sind. Ne? Also da werden tatsächlich, glaube ich, gerade die Karten neu gemischt und wahrscheinlich, wie du es gerade sagst, braucht man alleine deswegen irgendwie einen unabhängigen Player, der dann uns auch ermöglicht, vielleicht eben nicht immer hinten dran zu stehen und zu warten und darauf zu hoffen, dass man bei seinen Satelliten mit der SpaceX-Rakete irgendwie in den Weltraum bekommt, ne?
Genau, absolut. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Und da würde ich dann auch immer gerne verweisen an die Experten in dem Feld, was ich ja auch nicht bin, aber deswegen bin ich umso stolz auf so eine Runde und dass ihr das auch unterstützen. Genau.
Ja. Und sag mal, 155 Millionen Euro, du hast gesagt, turbulentes Umfeld. Ich hatte jetzt so das Gefühl, dass das Umfeld ist für die Startups schwierig, die halt eben profitabel sein könnten, es waren noch nicht waren und jetzt irgendwie shiften mussten. ESA Aerospace kann ja gar nicht profitabel sein. Das heißt, was ist denn da hinterher die Story? Oder war das dann wirklich turbulent oder braucht man da einfach große Player? Vielleicht können wir auch mal kurz den neuen Captable durchgehen oder generell der Captable ist ja toll. Aber war das so kompliziert?
Ehrlicherweise ja. Also ich glaube, ehrlicherweise ist das natürlich eine Runde, wo das Risiko und Risikokapital großgeschrieben wird, weil es so binär ist. Ich glaube, wenn die Raketen fliegen, wenn das funktioniert, ist das ein extrem großes, relevantes Thema. Wenn nicht, ist es aber auch genauso problematisch, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber, hier haben wir das Team, was extrem erfahren ist in dem Space, einen extrem großen Vorsprung in Europa hat vor allen anderen Playern und das unterstreicht einfach die Runde. Und dadurch fühlt man sich einfach hier komfortabel, auch so viel Equity zu investieren und der komplette Cap Table. Mir bleibt da immer ein Satz von meinem Kollegen hängen, der bei Sie gesagt hat, jedes Space-Unternehmen ist, sobald es eine Rakete losschießt, per Definition ein Unicorn.
Okay. So.
Weil dann natürlich einfach die Bewertung und weil die Nachfrage so viel ist, weil ich glaube, viele dieser komplexen Themen für größere Firmen haben man ja einfach per se nicht, weil die Nachfrage einfach so hoch ist nach dem Produkt. Und deswegen muss man einfach glauben, dass das Team es schafft, also ja, binär es klingt, die Raketen ins All zu schießen, zu entwickeln und dass man genug Startkapazitäten hat für kleine und mittelgroße Satelliten. Und dann ist es per se erfolgreich.
Und es ist aber, du hast jetzt mehrfach betont, gerade Equity, es ist ein reines Equity-Thema hinterher oder kann das irgendwann auch ein Fremdkapital-Thema werden?
Ich glaube, im ersten Schnitt bleibt es ein Equity-Thema, weil man einfach diesen Proof of Concept der Rakete liefern muss. Hinten raus, wenn es dann in die Massenproduktion der Raketen geht, da würde ich es unterstreichen. Ich glaube, dann wird es auch eine Debt-Thematik und was man auch wahrscheinlich anders lösen kann als über weitere Verwässerungen.
Mhm. Es gibt eine super Doku, ich glaube, auf Netflix oder Amazon Prime über die Netflix-Historie und so weiter. Das ist wirklich super, sich das anzugucken. Entschuldigung, über die SpaceX-Historie. Das war wirklich großartig. Weißt du, ob hier das Team in Deutschland mit ähnlichen, sagen wir, Widrigkeiten zu kämpfen hatten, dass man da irgendwie die Gründer auch angeguckt hat? Seid ihr verrückt zu glauben, dass ihr eine Rakete in den Weltraum schicken könnt?
Ja, ich glaube, fairerweise muss man sagen, hat natürlich, wenn jetzt auch so einen amerikanischen Vorreiter geht, hat das Team es ein Stück weit einfacher gehabt im Sinne von, ich glaube, die ersten Leute haben geglaubt, dass sowas funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, natürlich wurde das Team auch ja völlig verrückt angeschaut und hat gesagt, okay, das wird nicht funktionieren aus diversen Gründen. Aber ich glaube, was halt immer mehr zeigt, ist, wie gesagt, dass der Markt extrem groß ist. Also ein Billionen-Dollar-Markt bis 2040 wird da untersagt. Es ist damit schon größer als die Luftfahrtindustrie heute. Und ich glaube, wenn man so dieses klassische, ehrlicherweise klassische VC-Bullshit-Bingo sich anschaut, dann geht es immer vorweg um große, große Märkte und erfahrene Teams auf den Feldern, wo sie sich probieren. Und das hat man hier einfach voll und ganz. Und ich glaube, das ist, warum es einfach so so spannend ist und gerade das Team und wir da mit voller Vorfreude jetzt schauen, was passiert.
Und das Geschäftsmodell hinterher ist quasi, man bekommt Geld dafür, dass man Satelliten in den Weltraum bringt. Ne? Das ist quasi relativ banal, das ganze Thema. Oder gibt es noch weitere Themen, die man da kennen muss?
Nee, das hast du gerade eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass man einfach einen kosteneffizienten Zugang zu ausgewählten Orbits hat. Und das ist eigentlich was das Team hier anstrebt. Genau.
Das Geld, vielleicht gehen wir nochmal kurz, ich glaube, die Bewertung wurde nicht verkündet. Es wurde gemutmaßt, sie dürfte irgendwie bei 800 Millionen Euro liegen. Willst du wahrscheinlich jetzt nicht kommentieren, ne?
Nee, das kann ich leider nicht kommentieren. Ja. Aber genau, es ist auf jeden Fall, war es noch mal ein Uplift zur letzten Runde. Und glaube ich, das in diesen aktuellen Zeiten ist einfach ein Merkmal für sich und dann natürlich auch die Rundengröße, was extrem beeindruckend ist, wie gesagt.
Aber dann lass uns mal den Cap-Table nochmal so kurz ein bisschen besprechen, weil da sind ja auch sehr, sehr viele deutsche Player dabei. Das ist ja auch irgendwie schön zu sehen. Ne? Early Bird habe ich gesehen, UVC-Partners. Ihr seid mit dabei, Lakestar, Pyron, so von Christian Angermeier, also so, weiß gar nicht, ob sie deutsch sind oder nicht, aber auf jeden Fall Christian Angermeier. Porsche ist dabei, habe ich gesehen, ne? Also mit als Holding. Seven Industries kenne ich offen gestanden nicht. Also da sind jetzt so zwei, drei Namen noch dabei. Bayern Kapital klingt so ein bisschen nach Standort Geld, ne? Irgendwie so wahrscheinlich vergleichbar mit dem HTGF, vermute ich mal so ein bisschen, ne?
Genau. Ich glaube, da hat es ich wollte jetzt sagen, da wollte Markus Söder dabei sein, aber ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Aber ja, nein, schon, genau. Ne? Also ich glaube, das ist ehrlicherweise genau, wie du gerade angesprochen hast. Und ich finde auch dieser Cap Table ist wahnsinnig beeindruckend, weil so ein bisschen das, was wir eingangs diskutiert haben, unterstreicht diese Standortstärken Europa und auch insbesondere Deutschland, Dachregion. Und das zeigt auch einfach der Cap Table. Und das ist dann auch mal, man redet da mal viel drum. Muss jetzt immer ein angelsächsischer Fonds investieren, sollte man nicht eigentlich auch was mit seinen europäischen Kollegen manchmal indizieren. Und ich glaube, hier ist wirklich mal ein Case, wo man sagen kann, ja, da haben wir das jetzt mal alle gemacht. Und da ist einfach so, glaube ich, die Who is Who der Deep Tech-Szene in der Dachregion dabei.
Ja, mega cool, ne? Das wollte ich mich fragen. Also im Prinzip, es fehlt so der amerikanische US-Investor, der halt irgendwie dann nochmal, keine Ahnung, diese Runde normalerweise auf so ein Level bringt. Ne? Das habt ihr jetzt aus eigener Kraft hier geschafft. Das ist ja auch nicht alltäglich.
Nee, absolut nicht. Und da auch dann wirklich Kudos und Shoutout an alle, die auf dem Cap Table dabei sind, dass man das einfach so zusammen auf die Beine gestellt hat. Und es ist, glaube ich, auch nochmal ein Signal, dass Startup-Finanzierung nicht tot ist, dass weiterhin investiert wird, auch wenn gleich schwieriger. Ich verstehe die Frustration vieler Gründer, aber dass es immer noch möglich ist und dass auch so Runden noch möglich sind, ist, glaube ich, einfach ein sehr, sehr wichtiges Signal. Und vielleicht auch ein bisschen Optimismus in die Industrie wieder zu bringen.
Ja, ist ja auch andersrum cool, dass ESA Aerospace quasi so eine Runde mit euch macht. Ne? Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die könnten ja wahrscheinlich mittlerweile dann auch international schon sich umschauen und vielleicht so ein bisschen Cherrypicking betreiben. Von daher auch cool, dass so eine Runde quasi jetzt fast durch hiesige VCs zustande kommt. Wie weit kann sowas jetzt noch gehen? Also würdest du sagen, eine nächste Runde würde die auch noch aus eigener Kraft hinbekommen oder muss man dann irgendwann auf internationales Geld, sei es USA oder Asien oder so, zurückgreifen?
Naja, wenn man sich die Funds-Volumina anschaut, der beteiligten Investoren, ist da, glaube ich, schon noch ein bisschen Firepower drin.
Und die müssen ja auch investieren, ne? Die müssen ja Geld allokieren, ne?
Genau, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, also das ist jetzt schon ehrlicherweise, wie gesagt, das war die größte Deep-Tech-Runde in Europa dieses Jahr. Ich glaube, da muss man dann auch irgendwann realistisch werden und sagen, 155 Millionen Equity ist eine wahnsinnige Hausnummer, wo alle sich schon, alle, glaube ich, im Cap-Table sich schon gestretched haben, um das zu realisieren. In den nächsten Runden wird das natürlich unglaublich auch dann noch schwieriger, aus eigener Kraft nur zu stemmen. Und das ist ja auch was, wo ich immer sage, es gibt, glaube ich, so eine gesunde Grenze. So, was ich meine. Ich glaube, dass wenn die Company jetzt wirklich dann auch die ersten Raketen ins All schießt, etc., man soll hier nicht vor Investoren verschließen, sondern ich glaube, man sollte hier einfach mal so ein bisschen, ja, Ehre wem Ehre gebührt, und das ist den Gründern, den Cap Table jetzt, aber das heißt ja nicht gleich, dass es in der nächsten Runde so wieder stattfinden muss oder dass da irgendwas schlecht wäre, amerikanische Investoren reinzunehmen. Das ganz und gar nicht. Und wie gesagt, wir reden immer oft viel, insbesondere so Dachinvestoren, dass sie zusammen syndizieren wollen, und oftmals, und da sind aber auch ich nicht ausgeschlossen, nimmt man dann doch eher irgendwie einen amerikanischen Co-Investor dazu. Und deswegen freut es mich hier umso mehr, dass mal put your money where your mouth is, so passiert ist, und jetzt so ein Cap-Table haben.
Super. Und das Unternehmen ist wirklich noch nicht alt, ne? 2018 erst gegründet, das heißt innerhalb von 5 Jahren jetzt sowas hier auf die Beine gestellt, zumindest als Unternehmen, ne? Forschung wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ist das aber auch nicht gleichzeitig so, dass man als Deep Tech Investor ein bisschen längeren Atem noch beweisen muss? Also wahrscheinlich ist doch für die ersten Investoren, ist das nicht dieser typische 7-Jahres-Zyklus oder sowas, in dem man da rechnen darf, sondern wahrscheinlich eher ein Tick länger, ne?
Genau, ist definitiv ein Tick länger, und das ist, warum auch wir uns eine Zeit lang schwer getan haben, Deep Tech Investments zu machen. Müssen wir ganz ehrlich sein. Ich glaube, das geht bei Consumer-Themen deutlich schneller und auch bei diesen klassischen B2B-SaaS-Themen etc. Aber wie gesagt, auch wir sind, wir werden immer bullischer auf das Thema und wollen es definitiv nicht. Wir haben es lange genug verschlafen, aber weiter verschlafen und glauben einfach daran, da kann man so ein bisschen diesen klassischen 7-10-Jahres-Zyklus muss man damit durchbrechen. Aber wir auch mit unserem Continuation-Fonds, glaube ich, haben da jetzt auch die Möglichkeiten zu und haben das ja auch jetzt bewiesen mit dem Portfolio, dass wir gesagt haben, hey, dass wir auch bei so Themen dabei sein wollen.
Sehr cool. Du, dann hast du ein zweites Thema mitgebracht. Da muss ich mir kurz die Augen reiben. Ist ja auch ganz spannend. Sieht man auch nicht alle Tage, muss ich sagen.
Ja, und insbesondere diesen Monat. Ich habe am 1. März habe ich gelernt, dass der März der Woman History Month ist.
Ach ja.
Ich glaube, eher in den USA so zelebriert wird als in Deutschland, Europa. Aber deswegen da auch sehr, sehr cooles Thema. Der erste oder einer der ersten Solo-GP Female Funds mit Beyond Capital, gegründet von der Gloria Bäuerlein. Und das finde ich, ja, wir reden ja öfter über Funds, die neu starten, und dass ich das immer sehr beeindruckend finde. Und ich glaube, hier kommen viele, viele beeindruckende Themen zusammen, und das freut mich sehr.
Musst du vielleicht einmal kurz Solo GP, was das bedeutet, ne? Also das heißt quasi, sie macht das komplett alleine, ne?
Genau, das heißt, sie macht diesen Fund komplett alleine. Das ist praktisch dann ihr Vehicle. So ein bisschen, wahrscheinlich kann man das als Angel on Steroids bezeichnen, weil sie da auch komplett alleine die Entscheidung trifft, im Guten wie im Schlechten. Bei uns muss man sich das vorstellen, bei HV gibt es 3 GPs. Die den Fund leiten, und das ist da ein bisschen der Unterschied zum Solo-GP-Fund, und ist einfach extrem beeindruckend, was sie da in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt hat, wie schnell dann irgendwie ihr Fundraising geklappt hat. Sehr, sehr cool, sowas zu sehen, und erweitert nur die Industrie, macht, glaube ich, Deutschland auch immer weiter, dann auch, wo sie auch, glaube ich, vermehrt ihre Investments bisher getätigt hat, relevanter, und gibt mehr Diversity ins Ökosystem, was ich super, super wichtig finde.
21 Millionen hat sie eingesammelt. Wie weit kommt man damit? Das bedeutet ja erstmal sehr, sehr frühe Runden, ne?
Genau, das bedeutet wahrscheinlich der Fokus auf Pre-Seed, Seed. Ich habe wirklich gelesen, dass sie bis zu 500.000 investieren will als Initial-Investment, und dann ja 2/3, glaube ich, als Initial, und dann 1/3 so Follow-on-Runden, dann erfolgreiche Investments. Da kann man dann schon ein paar Investments mitmachen.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob mir irgendwann, also wir haben ja jetzt Seed, dann haben wir Pre-Seed, ob da noch irgendwann mal was davor kommt an Terminus, ne? Weil man hat so das Gefühl, die Sachen, also die Seed-Runden sind immer größer geworden, ja, dann deswegen hat man irgendwann Pre-Seed eingeführt. Und wenn jetzt so, ich weiß nicht, so 100, 200k-Runden kommen, das ist ja fast nicht mehr Pre-Seed, das ist ja fast noch so ein Schritt davor, ne?
Ja, obwohl das ist für mich fast mittlerweile die Definition von diesen Pre-Seed-Runden, ja. Weil du auch schon gesagt hast, Seed-Runden werden immer größer, und ich glaube auch Pre-Seed-Runden werden gerade immer größer.
Genau.
Nur die meisten Gründe, ehrlicherweise, die ich kenne, warum sollten sie überhaupt noch eine Runde davor raisen? Es geht ja immer so ein bisschen um Verwässerung, und so klassisch wie früher der Terminus war, dann gab es eine Angel-Runde und dann kommt irgendwie die erste VC-Runde. Das sehe ich kaum noch. Ich sehe oftmals ehrlicherweise schon, dass neben einem VC dann Angels investieren, weil ihre Expertise super gefragt ist, extrem relevant ist, etc. Aber dass die meisten und gerade, ich glaube, insbesondere ein bisschen erfahrene Gründer sagen, ja gut, ich kann ja schon mal ein VC etc. reinnehmen und dann die Runde aufstocken mit Business Angels. Und dieses klassische Business Angel nimmt mehr Risiko und kommt deswegen noch früher zu einer kleineren Summe rein, ja, fast nicht gebraucht wird, weil ehrlicherweise, wie weit bringen dich dann wirklich irgendwie 100.000, 200.000 Euro etc. in einem kompletten Stealth-Modus versus, okay, dann kommt halt die erste professionellere Runde, in Anführungszeichen.
Hm, ja, finde ich spannend. Sie hat so einen Lebenslauf, da hat man das Gefühl, sie hat sich lange auf diesen Schritt vorbereitet, ne? So irgendwie WHU, dann bei Index Ventures, dann bei Krü und irgendwie, wenn man das so richtig, wenn ich so richtig verstanden habe, hat sie auch einen sehr, sehr hohen Zuspruch bekommen. Das heißt, sie hat ein gutes Netzwerk aufgebaut, wo ihr eigentlich fast jeder Geld geben wollte, ne?
Ja, also ich glaube, das ist so ein Bilderbuch-VC-Lebenslauf.
Schon, ne?
Bloß nicht falsch verstehen, aber ja, das ist super beeindruckend, wie du auch gesagt hast. Ich glaube, Bachelor, Master noch meiner Alma Mater, WHU, dann bei Index und dann auch noch operativ Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das ist was eigentlich super viel Zuspruch bekommt und auch so ein bisschen ihr Fokus jetzt. Das macht, glaube ich, auch total Sinn, wenn man alleine ein Fonds investiert, dass man sagt, hey, Fokus ganz klar B2B SaaS und dann, wenn dann noch spannende Fintech- und Marktplatz-Themen bei Raum kommen, nimmt sie auch mit. Macht, glaube ich, total Sinn, sich darauf so zu fokussieren.
Wann ist ein Fonds zu klein, was würdest du sagen? Also hier jetzt gut 20 Millionen, viel weiter drunter ist es für einen Fonds wahrscheinlich unsinnig, ne? Da ist man eher so als Super Angel unterwegs.
Genau, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen die Definition, wie man es auffasst als Gründer. Ich glaube, es gibt keinen zu klein. Ich glaube, wenn das Netzwerk relevant ist, die Vorerfahrung, wenn man auch mit einer Person ehrlicherweise sich gut versteht und sagt, okay, mit der möchte man irgendwie die nächsten 10 Jahre zumindest teilweise ein Stück weit Hilfe bekommen, dann kann das Sinn ergeben. Ich glaube, dann darf man es aber nicht vergleichen mit einem klassischen Fonds, der dann wirklich Folgefinanzierungsrunden leiten kann, mit investieren kann, so wie wir das können. Ich glaube, da muss man dann schon eine gewisse Fundgröße haben. Und ja, wahrscheinlich geht es so bei knapp 20 Millionen, würde ich sagen, los, weil das sagt sie ja auch. Sie will irgendwie 2/3 Initialinvestment machen, 1/3 dann auch in Follow-on-Themen, was einfach schon mal ein wichtiges Signal für Gründer ist, dass sie weiter mit investieren kann. Und ich glaube, da muss man es dann einfach trennen, weil ich glaube, da ist einfach die Definition oftmals, dass man sagt, okay, VC-Fund und VC-Fund ist eigentlich das Gleiche, aber es ist oftmals wirklich so ein Apfel-mit-Birnen-Vergleich, ehrlicherweise. Größere Funds haben natürlich auch, da hat man dann andere Herausforderungen mit als Gründer, ganz klar. Das heißt nicht, dass wir, wo wir Pre-Seed-Investments machen, dass wir dann auch die Seed-Runde machen. Das muss man, glaube ich, knallhart immer so sagen, aber als wir mit einem 530 Millionen Fonds, dann hast du natürlich andere Möglichkeiten in Folgefinanzierungsrunden. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch so kleinere Fonds eine wahnsinnige Daseinsberechtigung haben und das, ich finde auch immer, ich sage auch allen Gründern immer, beurteilt die Leute nach irgendwie ihrem Netzwerk, nach wie können sie euch helfen und ob ihr daran glaubt. Und dann schaut euch erstmal so dieses Fun-Konstrukt an, weil das ist oftmals dann doch ein bisschen tricky.
Cool. Du, also ich höre trotzdem eine gewisse Sympathie raus für das ganze Modell, ne? Und also wäre ja wahrscheinlich auch schön, wenn wir von der Sorte sogar noch mehr sehen würden, ne?
Total. Jetzt habe ich glaube ich schon mal gesagt, für die alle aufmerksam zuhören, ich finde, dass mehr VCs in einem Ökosystem wichtig sind. VC-Wettbewerb ist genauso wichtig. Ich glaube, das belebt ein Ökosystem. Ich glaube, das lässt es auch reifen, dass Gründer auch eine Auswahl haben und nicht nur Investoren. Und ich glaube, das hat man über die letzten Jahre schon die Entwicklung gesehen und jetzt gerade auch, dass in so aktuellen Zeiten, wo ich oftmals höre, investieren VCs überhaupt noch, neue Fonds auf den Markt kommen, ist einfach ein gutes Zeichen, dass es weitergeht und sollte auch da hoffentlich so ein bisschen einfach Optimismus wecken für die Zukunft.
Und du darfst jetzt trotzdem zum Schluss nochmal in einem, ich sag mal, immer dichter werdenden Feld von VCs trotzdem nochmal eine Duftmarke setzen und sagen, wer sich bei euch melden darf.
Bei uns darf sich jeder melden, der glaubt, der baut ein Thema, das groß werden kann.
Siehe Israel Aerospace, ja.
Siehe Israel Aerospace und diverse andere, mittlerweile knapp 200 Portfoliofirmen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Kudos. Wir haben keinen Fokus, wir kommen, unsere Vergangenheit lag viel in Consumer-Themen, dann haben wir viel B2B-Themen betreut. Jetzt trauen wir uns auch immer mehr an Deep-Tech-Themen ran und haben einfach einen sehr, sehr breiten Fokus und suchen die besten Unternehmer in der Dachregion.
Sehr cool. Dann sage ich weiterhin viel Erfolg. War wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal zu dieser tollen Runde bei ESA Aerospace. Und ja, ich glaube, wir halten alle die Luft an, wann da die erste Rakete in die Luft fliegt, ne? Also ja, nicht in die Luft fliegt, das ist ja in Weltraum. So.
In Weltraum fliegt, ja, und dann genau. Hoffentlich sitzen wir dann da alle mit einer Tüte Popcorn.
Sehr cool, so wie bei der ersten Mondlandung, ne? Sehr, sehr
genau.
Cool. David, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
Ja, hat mich auch wieder sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal und grüß den Jan von mir.
Mach ich, ne? Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also David Fischer von HV Capital und ich habe es ja vorher gesagt, es war echt ein Hammergespräch. Die Runde von ESA Aerospace sucht ihresgleichen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir drücken natürlich alle die Daumen. Ich habe es ja gerade gesagt, wir warten nicht darauf, dass die Rakete in die Luft geht, sondern wir warten darauf, dass sie erfolgreich ihren ersten Orbitflug absolviert. Wäre natürlich wirklich großartig für den Standort Deutschland und Europa und auch großartig zu sehen, dass sich hier deutsche VCs zusammengeschlossen haben, um dieses Thema quasi ohne internationales Geld zu finanzieren. Bei so einer Rundengröße wohlgemerkt. Also wirklich großartig. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen. Und ja, ansonsten nicht vergessen, unseren Newsletter zu abonnieren zum Thema Investments und Exits. Wie gesagt, der kommt zweimal in der Woche und liefert euch die wichtigsten Themen aus der Investorenszene frei Haus. Lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen www.startupinsider.de einfach kostenlos abonnieren. Ansonsten euch danke fürs Zuhören und euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Es gibt noch tolle Interviews oder falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.